Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn den Mann begrüßen, der nicht nur Bundesarbeitsminister ist, sondern auch stellvertretender SPD-Chef, was direkt zur Frage führt, was genau er meinte, als er jüngst bei den Jusos, glaube ich, davon sprach, die SPD sei keine Selbsthilfegruppe. Wie hat er dieses Gewürge um die Kanzlerkandidatur seiner Partei erlebt? Wie erlebt er die Inszenierung von Olaf Scholz als Friedenskanzler? Wie findet er in dem Zusammenhang, dass der Kanzler Leute, Kritiker, die seine Ukraine-Politik als halbherzig kritisieren, peinlich nennt? Und weil er heute hier ist, vielleicht schaffen wir es ja heute mal, ein wirklich ehrliches Gespräch über das Rentensystem zu führen. Viele junge Leute wünschen sich das. Und es hat unter anderem mit zwei sehr interessanten Zahlen zu tun. Im letzten Jahr hat die Regierung ungefähr 50 Milliarden aus dem Haushalt für echte Investitionen in die Zukunft sozusagen ausgegeben. Um das Rentensystem stabil zu halten, waren mehr als 100 Milliarden nötig. Also Zukunft versus Gegenwart. Was ist uns wichtiger? Herzlich willkommen, Hubertus Heil.
Guten Abend.
Ja, eine Frage, die offenbar auch diese Frau umtreibt, eine der versiertesten Wirtschaftsjournalistinnen des Landes, die sagt, dass der hier anwesende Arbeitsminister das Rentenpaket 2, gut zuhören, nicht mehr durchboxen konnte, ist in Wahrheit ein Segen, denn das ist mit Blick auf die Generationengerechtigkeit höchst problematisch. Und überhaupt glaubt sie, ist die Rentenpolitik, ich zitiere, der SPD eine ziemlich brutale Politik zulasten der jungen Generation. Offenbar, sagt sie, will man ganz platt formuliert ältere Wähler bezirzen und für sich gewinnen. Was ist dran an diesem Vorwurf? Das fragen wir Antje Höning. Herzlich willkommen. Ja, und was ist dran am Vorwurf? Und da geht der Blick zu diesem Mann, Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr in München. Was ist dran am Vorwurf, dass die schwache europäische Reaktion die Ukraine in die Lage gebracht hat, in der sie heute ist? Wir haben uns das, sagt er, selbst eingebrockt. Das muss man so deutlich sagen. Wir haben immer nur das Nötigste gemacht und davon immer viel zu wenig und viel zu spät. Und interessanter Gedanke mit Blick auf den deutschen Kanzler, dieser totale Gleichschritt mit Biden, habe ich so noch nicht gehört, sagt er, war aus meiner Sicht deshalb ein katastrophaler Fehler, weil er die Solidarität mit den anderen Europäern praktisch zerstört hat. Herzlich willkommen, Frank Sauer. Gleich zu Beginn aber wollen wir den Politikchef der Kollegen vom Stern fragen, was er meint, wenn er sagt, es sei ein echtes Himmelfahrtskommando, in das sich die SPD mit Olaf Scholz gerade hineinbegebe. Und er berichtet von ganzen Verbänden, die schon angekündigt haben, nicht für Olaf zu plakatieren, keinen Wahlkampf zu machen. Es wirkt, sagt er, als habe sich die Parteispitze vollkommen entkoppelt vom Rest. Herzlich willkommen, Veit Medik. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Wir haben viel zu besprechen, deswegen lass uns direkt rein. Herr Heil, wie haben Sie dieses Hickhack um die K-Frage bei Ihnen erlebt? Wie sehr hat Sie das alles genervt?
Also, um es freundlich zu formulieren, dass das keinen deutschen Eleganzpreis bekommen hat in der letzten Woche. Mhm. Das war zu lesen, weil sich sehr, sehr viele öffentlich geäußert haben. Aber am Ende zählt, dass man sich zusammenrauft und mein Satz meinte, die SPD ist nicht für sich selbst da, sie muss sich ums Land kümmern. Und das tun wir in Regierungsverantwortung und das wollen wir auch in diesem Wahlkampf deutlich machen. Die Partei hat sich hinter Olaf Scholz versammelt und das ist auch richtig so.
Ja, hat sie ja nicht.
Doch?
Nein. Nein?
Ich glaube, meine Partei kenne ich ganz gut.
Ich provoziere Sie jetzt ein bisschen. Wir fragen Veit Medik, der ist da unbefangen.
Sie haben sich noch nie dazu hinreißen lassen, jemanden zu provozieren. Ich will nur, um ein objektives Bild Ihnen zu geben, meine Erfahrung.
Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie können doch nicht sagen, Ihre Partei steht voll hinter Olaf Scholz.
Wir hatten eine Diskussion, die ist vorbei.
Sie selber standen bei den Jusos und haben gesagt, ich freue mich endlich mal wieder bei anständigen Leuten zu sein.
Ja, das wollen Jusos auch hören, sind auch anständige Leute.
Ja, aber heißt das, die anderen in Berlin sind das nicht?
Nein, das heißt es natürlich nicht.
Aber irgendwie schon.
Darf ich den Gedanken entwickeln?
Ja, klar.
Ich war in den letzten Tagen natürlich auch bei mir vor Ort unterwegs. Ich habe einen Wahlkreis, der heißt Gifhorn Peine. Da hat es auch eine Diskussion gegeben an der Parteibasis, aber auch ein Bewusstsein dafür, dass wenn entschieden ist, man gemeinsam kämpft. Und das ist das, was ich sage. Es geht ja nicht nur um die Frage, mit wem man antritt. Da haben wir mit Olaf Scholz den richtigen Kanzler. Das ist meine tiefe Überzeugung. Der hat die Nerven, auch die Kompetenz, sondern auch wofür man kämpft. Und da kämpft man nicht, indem man um sich selbst als Partei dreht, sondern indem man die Themen adressiert, die die Menschen wichtig finden. Es geht um die Sicherheit von Arbeitsplätzen, es geht um soziale Sicherheit, um Äußerung. Nee, man kann Inhalte nicht von Personen trennen. Mhm. Und ich glaube, Sie werden erleben, dass diese SPD kämpft und viele, die meinen, dass diese Wahl schon gelaufen ist, die in 3 Monaten stattfindet, auch überraschen. Davon gehe ich aus.
Das will ich gar nicht bewerten. Und es ist auch das gute Recht, selbstverständlich der SPD Olaf Scholz zu nominieren. Aber ich frage mich, wie konnte es zu diesem Hickhack, zu diesem Desaster kommen, das tagelang, wochenlang so laufen zu lassen? Das ist mein Thema. Sich die Entscheidung von jemandem wie Pistorius dann einfach am Ende abnehmen zu lassen.
Ich kann Ihr Interesse verstehen. Ja. Ich finde auch, man muss manchmal, wenn man auf die Überholspur will, noch mal in den Rückspiegel gucken. Aber ich gucke auf die Straße, die vor uns liegt. Und da geht es um eine demokratische Entscheidung am 23. Februar. Und da gibt es klare Auswahl zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Es geht um ganz konkrete Themen, die für die Zukunft dieses Landes und den Lebensalter von Menschen wichtig ist. Deshalb bitte ich um eine Verzeihung. Ich mache keine Selbstbespiegelung. Die geht mir nämlich auf den Nerv in der Politik, wenn Leute nur um sich selbst
Sie
und ihre Partei
kreisen. Sie können versuchen, das jetzt so abzuräumen, aber der Versuch wird nicht gelingen. Veit Medik, wie konnte das passieren? Was ist denn da in Wirklichkeit in der SPD passiert?
Ja, ich würde sagen, es war eigentlich ein riesengroßes Drama, was wir da in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben in der SPD. Ne? Die Partei hat es ja eigentlich geschafft, mit einer Debatte das gesamte Führungspersonal zu beschädigen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Also der Kanzler ist beschädigt, weil die halbe Partei ihn sozusagen offen kritisiert hat und in Frage gestellt hat. Passiert auch nicht alle Tage.
Ortsverbände sagen, wir werden nicht plakatiert.
Es waren ja nicht nur Ortsverbände, die sozusagen da ihre Demobilisierung schon offen zur Schau getragen haben, sondern es waren ja auch Bundestagsabgeordnete, es waren Landesvorsitzende, die sich distanziert haben vom eigenen Kanzler und damit vom Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Die Autorität ist da massiv zerbröselt von Olaf Scholz in den letzten Wochen. Gleichzeitig aber auch die der Parteispitze, ja, weil sie die Debatte nicht richtig hat kommen sehen und unterschätzt hat, glaube ich. Und Boris Pistorius geht auch nicht ganz unverletzt aus diesem ganzen Theater hervor, würde ich sagen, weil er hat das Ganze auch laufen lassen, um dann am Ende zu sagen, naja, geht nicht, auch aus persönlichen Gründen und so. Das hätte er natürlich auch schon früher sagen können. Mit diesem Argument hätte er auch schon früher um die Ecke kommen können. Damit hätte er, glaube ich, der SPD eine Menge Ärger erspart.
Warum sind Sie ihm als Parteispitze nicht in den Arm gefallen, Boris Pistorius damit zu kokettieren? Vielleicht fragen die mich ja doch noch. Warum haben Sie nicht Scholz sofort nominiert mit dem Schwung des Mittwochs des Grauens, als erst die Amerika-Wahl kam und dann die Ampel platzte?
Na, die Zeit ist schnelllebig. Ich habe meine Meinung zu der Frage deutlich gesagt. Ich finde, dass in der Situation ist, dass man nicht übereinander redet und bei einem Interesse auch nicht so sehr über Medien redet, sondern eher miteinander. Wir haben das geklärt. Aber ich will Ihnen mal ganz, ganz deutlich sagen, dass wir eins nicht unterschätzen sollten. Das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, worum es am 23. Februar geht. Und übrigens auch der SPD-Mitglieder. Und wir sind in der Lage, intensiv zu diskutieren. Das habe ich oft erlebt. Über inhaltliche Positionen, auch über personelle Fragen. Aber wenn entschieden ist, gilt es. Und wir werden den Fehler, den die Union das letzte Mal gemacht hat, Laschet-Söder, mit Sicherheit nicht wiederholen. Wir gehen geschlossen in diesen Wahlkampf.
Der ist schon passiert.
Nee, der liegt hinter uns.
Ganz vieles erinnert mich tatsächlich an die Situation.
Ja, aber der Unterschied war, als die Frage in der Union nicht geklärt war, hat Herr Söder bis zum Tag der Wahl immer wieder rumgestänkert. Das wird in der SPD nicht passieren, das werden Sie nicht erleben.
Aber ich glaube sozusagen, der Konflikt zwischen der Parteiführung und der Basis, der ist ja die Parallele zwischen der Situation in der CDU 2021 und der Situation in der SPD jetzt. Und das wirkt sich, glaube ich, auf die Mobilisierung und die Motivation im Wahlkampf
aus. Das wissen Sie und ich am Ende, das ist klar. Aber ich sage Ihnen meine Prognose auch aus der politischen Erfahrung, die ich habe, weil ich die Sozialdemokratie kenne, die weiß, worum es geht in diesen stürmischen Zeiten, nämlich um Verantwortung für das Land. Und nicht nur um die eigene Parteinase. Die wird kämpfen. Und ich sage Ihnen das aus voller Überzeugung. Und eins kann ich nur sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Es gibt ja 2 große Belege, würde ich sagen, dafür, dass es in der SPD möglich ist, eine Aufholjagd zu starten und auch eine Wahl aus aussichtsloser Situation noch vernünftig abzuschließen oder sogar zu gewinnen. 2021 war das tatsächlich der Fall. Olaf Scholz hat ja die Wahl entgegen aller Erwartungen gewonnen und ist an Annalena Baerbock und Armin Laschet vorbeigezogen.
Andere Situation.
Und 2005 Gerhard Schröder, ja, wir erinnern uns, Neuwahlen herbeigeführt und 15% Rückstand auf Angela Merkel aufgeholt. Ich glaube trotzdem, dass beide Situationen nicht vergleichbar sind.
Nein, nicht
Schröder war damals ja ein populärer Kanzler. Ja, und er hatte eine Entschlossenheit, mit der er in den Wahlkampf gezogen ist und ein Projekt der Veränderung, für das er gekämpft hat. Das hat ja Olaf Scholz gerade gar nicht. Er hat gar keine Erzählung und kein Projekt, für das er werben kann.
Man kann Situationen nie eins zu eins vergleichen. Aber ich will darauf hinweisen, wir haben in den letzten Wahlkämpfen auch international erlebt, wie schnell sich Dinge verändern können. Erinnern sich an die Wahl in Frankreich. Da galt Frau Le Pen schon als Siegerin. Es ist anders ausgegangen, auch was die Parlamentswahlen betrifft. Es gilt in den USA, da gab es Prognosen in die eine oder andere Richtung. Am Ende entscheiden Bürgerinnen und Bürger. Und die entscheiden vor allen Dingen nach zwei Fragen. Wem traue ich das Amt zu? Olaf Scholz oder Friedrich Merz? Und was ist der richtige Kurs für Deutschland? Und das ist in der Demokratie keine Nebensächlichkeit. Deshalb, ich weiß, das war nicht elegant und ich weiß, das ist Grundlage für Berichterstattung. Aber wir müssen in diesem Land, in dieser Demokratie, wenn es uns um das Land geht, über die wesentlichen Fragen des Landes diskutieren und nicht über Stilfragen.
Und das kommt auch als Bumerang auf Sie zurück. Die Lage des Landes ist katastrophal. Deutschland steht unter den Industrienationen am schlechtesten da. Alle Länder wachsen, Deutschland nicht. Deutschland hat die höchste Sozialabgaben- und Steuerquote nach Belgien. Und die Menschen entscheiden nach ihrer wirtschaftlichen Situation. Das haben wir auch in Amerika erlebt. Da haben die Staaten Trump gewählt, wo die Lage besonders schlecht war. Und das wird hier auch so sein. Und das wird ihnen aufs Butterbrot geschmiert. Dafür ist der Kanzler verantwortlich.
Ich finde gut, dass wir über die ökonomischen Fragen hier auch mal diskutieren. Denn die haben Ursachen. Es gibt einen Erneuerungsbedarf in Deutschland. Den müssen wir anpacken. Da geht es um die Frage, wie ist das mit bezahlbarer Energie? Wie ist es mit der Deckelung von Netzentgelten für unsere Industrie? Es geht um Handelsfragen. Weil wir eine Exportnation sind und wir darunter besonders leiden, wenn Märkte sich abschotten. Es geht um Fachkräftesicherung und es geht auch um die Frage von Investitionen. Alles unbestritten. Aber die spannende Frage ist, macht man das mit einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik, auf die setzen wir, oder macht man das wie Friedrich Merz und sagt, der Markt regelt das schon, dann werden wir Wohlstand und Wertschöpfung verlieren, das wollen wir nicht. Deshalb, der Blick muss nach vorn gehen. Jetzt geht es um eine demokratische Auseinandersetzung. Da geht es ja um viel bei dieser Bundestagswahl, nicht um irgendwas. Und ich will noch einen Satz zu Olaf Scholz sagen. Unterschätzen Sie diesen Kanzler nicht. Ich sage Ihnen, der hat in den letzten Jahren dieses Land durch verdammt schwierige Zeiten geführt. Unter Bedingungen, die andere nicht hatten. Unter einem russischen Angriffskrieg, der wahnsinnige wirtschaftliche Folgen auch für uns hat. Mit all dem, was wir nachher noch zur Außensicherheitspolitik diskutieren werden. Mit dem Ergebnis, dass wir eine Gasmangellage gewendet haben. Dass wir gleichzeitig Dinge angepackt haben, die für das Land wichtig sind. Ein höherer Mindestlohn, eine Stabilisierung auch im Bereich dessen, was wir für Alterssicherung, für Erwerbsgeminderte getan haben. Ich kann das in meinem Bereich sagen, im Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir haben erlebt, dass diese Koalition, das bedauere ich, zu Ende gegangen ist. Aber damit nicht die Kanzlerschaft von Olaf Scholz.
Ich will einen Satz muss ich dazu noch sagen. Also ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass auch manches gut gelaufen ist in der Ampelkoalition. Sie haben das Krisenmanagement erwähnt. Tatsächlich ist das ganz gut gelaufen. Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass Olaf Scholz ein guter Wahlkämpfer ist. Ich meine, er hat immerhin eine Bundestagswahl 2021 gewonnen. Aber ich glaube einfach, er hat seinen Markenkern verloren. Ja, der war 2021, wir erinnern uns, als er gewählt wurde, Verlässlichkeit, gutes Regieren, Stabilität, Solidität, weiter so, wenn man so will. Das war damals ein Versprechen, weil viele auch die Merkel-Zeit fortführen wollten. Ja, Deutschland ging es gut. Olaf Scholz stand dafür. Ja, weiter so jetzt ist ja eher ein Albtraumvorstellung.
Nein,
ja, viele schreien nach Wechsel.
Es geht auch nicht um weiter so.
Der Bruch der Ampel ist ja noch in Erinnerung.
Nein, es geht nicht um weiter so, sondern ich habe vorhin gesagt, es geht um ganz, ganz zentrale Themen. Ich erlebe das gerade auch in meiner Heimat, wenn es um die Frage geht, was wir tun müssen, um die industrielle Basis, die unter Druck ist. Aus Gründen, die wir in Deutschland bearbeiten müssen, aber auch aufgrund der Tatsache, dass unser Geschäftsmodell ist, dass wir nicht mit den schlechtesten Löhnen, sondern mit den besten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen auf der Welt erfolgreich sind. Jetzt haben wir eine Situation, dass es Abschottungspolitik im China-Bereich gibt, dass es in den USA einen gibt. Das setzt unser System natürlich unter Druck. Und das heißt, wir müssen eine offene Handelspolitik beispielsweise mit der Europäischen Union fahren und uns auch andere Märkte erschließen. Aber den Prozess der Erneuerung, zum Beispiel unsere Energiewirtschaft abzubrechen, wie das Herr Merz will, das wäre ein Anschlag auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit langfristig. Und da sage ich Ihnen aber auch noch eins zur Person. Die spannende Frage wird ja auch der Kontrast sein. Ein erfahrener Kanzler mit Olaf Scholz, der Krisenerfahrung hat, der Kompetenz hat in verschiedensten Politikfeldern, und jemand wie Friedrich Merz, den wir kennen aus vielen Jahren der Berichterstattung, und von vielen reden, aber dann nicht nur einen Tag im Leben weder auf kommunaler noch auf Landes noch auf Bundesebene Regierungserfahrung hat. Das muss man ja sagen, ohne ihm zu nahe zu treten.
Also ob die Regierungserfahrung so ein Vorteil ist, kann man nach den 3 Jahren Ampel auch bezweifeln.
Ich würde gerne einmal Herrn Sauer hören.
Na, ich weiß nicht, wie andere diese Koalition übrigens, das will ich mal sagen, Angela Merkel, die ich persönlich sehr schätze, ich war Minister unter ihr, die hat ja Jamaika mit FDP und Grünen nicht mal zustande gebracht. Das war keine einfache Koalition. Das heißt übrigens auch, dass man in der Regierung, das wird jede Regierung erleben müssen. Naja, also an wem es diesmal lag oder damals, das kann zweimal Christian Lindner gewesen sein. Darüber kann man sich ja unterhalten. Ich will nur sagen, es war richtig, nach den Wahlen diesen Versuch zu unternehmen. Wir müssen feststellen, dass das am Ende mit der FDP nicht mehr ging, aus den Gründen, die bekannt sind. Aber jeder, der eine Regierung führt, muss in der Lage sein, auch zu verhandeln und Kompromisse herzustellen. Das hat Olaf Scholz unter den schwierigsten Bedingungen dieser Koalition immer wieder zustande gebracht hat, bis es mit diesem Finanzminister Lindner nicht mehr ging.
Herr Sauer.
Also ich bin ja weder Experte für Soziales noch für Rente.
Wir reden hier über etwas, was das ganze Land ganz generell gerade umtreibt und auch betrifft.
Genau, deswegen will ich zumindest zur Rente als Bürger mal was sagen, dass ich schon zum Teil den Eindruck habe, in einer Gerontokratie zu leben und wirklich die Frage mal aufwerfen, wann wir anfangen, in die Zukunft zu investieren. Wozu ich was sagen kann, sind 2 Begriffe, die jetzt gefallen sind. Von Ihnen, Herr Heil, mehrfach haben Sie betont, dass der Kanzler starke Nerven hat. Und Herr Medig, Sie haben den Begriff der Entschlossenheit ins Spiel gebracht und das passt prima im Grunde, um dieses Feld zu beleuchten, was mich umtreibt. Und ich würde schon auch sagen, Herr Scholz hat Nerven und das hat er auch gezeigt. Und ich finde an Stellen, wo es sehr ungut war für die Diskussion, die wir in dem Land führen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Spiegel-Interview 2022 im Sommer. Da haben wir schon gewaltige Strecke hinter uns gebracht mit Blick auf die Diskussion, ob wir Schützen und Kampfpanzer an die Ukraine liefern sollen. Und da hat Kanzler Scholz es also zustande gebracht, innerhalb von, glaube ich, nur 3 oder 4 Sätzen einen Bogen zu schlagen zwischen der Lieferung von Leopardpanzern und dem Atomkrieg. Und das hat genau diese hysterischen Diskussionen immer wieder befeuert, die wir in diesem Land haben und die wir uns eigentlich ob der außergewöhnlichen Lage so gar nicht leisten können. Jetzt kürzlich hat er wieder gesagt, mit Blick auf diese abgeschossene Rakete Russlands, über die wir vielleicht auch noch reden später, das sei also eine furchtbare Eskalation. Furchtbar sei das. Zitat. Ich wünsche mir eigentlich von einem Kanzler eine erwachsene Ansprache in diesen Dingen. Also der muss da natürlich nicht irgendwie technisch die dritte Schraube von hinten links erklären. Aber er sollte sagen, was ist das? Wie deuten wir das? Wie ordnen wir es ein und wie verhalten wir uns dazu? Diese Dinge. Und die kommen alle nicht, sondern es ist tatsächlich eigentlich immer nur dann so dieses Richtung Angst, furchtbare Eskalation, Angst. Alle haben Angst vor Eskalation. Und das wird dann eingefangen mit, wenn ihr mich wählt, alle anderen eskalieren, wenn ihr mich wählt, dann passiert euch nichts. Und das ist im Grunde dem Ernst der Lage nicht angemessen. Ich würde mir da tatsächlich als Bürger, jetzt gar nicht mal als Experte für Sicherheitsthemen, sondern als Bürger eine erwachsenere Ansprache wünschen. Und ein Satz noch, weil der Begriff der Entschlossenheit gefallen ist. Ich habe ganz oft gesagt, ich will das nicht missverstanden wissen als irgendwie so ein stumpfes Scholz-Bashing, weil ich mich da nicht einreihe explizit. Aber die Mischung bei Herrn Scholz ist 60% Besonnenheit. Und 40% Entschlossenheit.
Ist das Wissenschaft oder Ihre Meinung?
Das ist meine Meinung als Bürger.
Sehen Sie wohl.
Ja. Und die hätte man zumindest umdrehen müssen. Ja. Wir hätten an vielen Punkten entschlossener handeln müssen.
Darf ich die Gelegenheit nutzen, erstmal sagen, wir kommen ja nachher zur Alterssicherung. Den Begriff Gerontokratie, den weise ich mal zurück. Weil vom Rentensystem müssen wir wirklich ein bisschen differenzierter sprechen. Der Versuch, Generationen gegeneinander auszuspielen, ist nicht richtig. Das will ich aber mal klarstellen. Zum anderen, da haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber ich will einfach vielleicht mal feststellen, was wir gemeinsam haben. Wir haben in diesem Land eine Situation, dass wir nach dem russischen Angriffskrieg vor einer noch nie dagewesenen Situation gestanden haben. Bruch des Völkerrechts, ein wirklich furchtbarer Angriffskrieg, in dem täglich Menschen sterben, ein Land, das um seine Souveränität ringt. Und wir haben uns unserer Verantwortung gestellt, das ist meine Überzeugung. Und zwar mit erheblichen Leistungen, nicht nur mit Militärleistungen gegenüber der Ukraine. Und Deutschland ist der größte Unterstützer aus Europa der Ukraine. Da haben sich andere, die sehr große Reden halten, übrigens materiell nicht immer so dran beteiligt, was ich bedauere.
Warum sagen Sie das wieder so? Das ist kontrafaktisch.
Nein,
das ist so zumindest die Hälfte der Wahrheit, aber bestenfalls die Hälfte.
Dann sagen Sie mal Ihre Wahrheit und ich würde gerne darauf eingehen, weil ich lasse mir das nicht unterstellen, dass ich hier lüge, Herr Lanz.
Ich habe Ihnen nicht unterstellt, dass Sie
haben
lügen.
Gesagt, das ist die halbe Wahrheit und das ist die halbe Lüge.
Na, ich kann es Ihnen sehr genau begründen.
Das will ich Ihnen auch gerne weiterlegen.
Auch gerne mit Hilfe von...
vielleicht den Gedanken noch kurz zu Ende machen kann, weil ich habe darauf geantwortet.
Diskutieren wir gleich.
Also, ich sage das nochmal, Deutschland ist aus Europa, das ist mein Argument, der größte materielle Unterstützer der Ukraine. Und zwar nicht nur militärisch und wirtschaftlich, finanziell und auch was übrigens die Versorgung von Geflüchteten betrifft. Und wir müssen diese Unterstützung dauerhaft durchhalten. Wir müssen gleichzeitig in unsere Sicherheit in Deutschland mehr investieren. Das hat diese Regierung begonnen mit dem Sondervermögen. Wir wissen, das wird nicht reichen. Wir werden in den nächsten Jahren für Landesverteidigung, für Bündnisverteidigung viel mehr investieren, als andere geredet haben. Wir investieren über 2% des Bruttoinlandsprodukts. Und deshalb ist eine Frage wichtig, dass man natürlich auch darüber diskutiert, was ist verantwortbar und was nicht. Und da muss man mit Verlaub ein bisschen, halte ich mich zurück, will ich sagen, weil ich bin kein Militärexperte wie Sie, aber vielleicht ein bisschen abwägen, dass ein Regierungschef eine Gesamtverantwortung hat, die man in Talkshows nicht immer im Detail besprechen kann. In der Demokratie darf man alles besprechen, aber ich finde erstmal richtig, dass man sich mit Bündnispartnern abstimmt. Das wird jetzt nicht leichter, gerade mit dem Bündnispartner jenseits des Großen Teiches. So, und am Ende sind wir doch in einem einig. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Souveränität der Ukraine muss gewahrt sein, weil wir sonst ein größeres sicherheitspolitisches Problem bekommen, wenn jemand glaubt, mit Gewalt Völkerrecht zu zerbrechen und Hunger auf mehr bekommt. Und jetzt kann man immer über die Art und Weise reden, aber was ich nicht zulassen, sind persönliche Anwürfe an diesen Kanzler in einer Art und Weise, die ich in den letzten Tagen in Talkshows nicht bei Ihnen oder im Netz gelesen habe, von Generalfeldmarschällen. Ich sage das jetzt mal ganz offen, die bei Twitter leben, aber keine Regierungsverantwortung tragen. Das ist der Lage nicht angemessen und mit Verlaub, dagegen wehre ich mich auch.
Ganz kurz, deswegen habe ich das auch gesagt mit diesem stumpfen Scholz-Bashing, weil ich will das auch nochmal wirklich betont haben. Ich finde, einige schlagen da über die Stränge, einige, die keine Verantwortung tragen. Und ich mache mir das mit der Kritik auch nicht einfach und ich würde Ihnen sogar noch mehr Recht geben. Ich glaube, dass wir als Land erstmal auch eine wahnsinnige Strecke zurückgelegt haben. Also ich sozusagen, das hat ja alles seine Gründe, warum wir uns schwer tun mit diesen Dingen. Waffen liefern zum Beispiel. Und das sind auch gute Gründe und richtige Gründe. Und sowas reißt man nicht von heute auf morgen rum mit einer Blut-Schweiß-Tränen-Rede. Selbst wenn man jemand wäre, der solche Reden hält. Und Olaf Scholz ist es bekanntlich nicht. Was okay ist, er ist halt ein bestimmter Typ.
In dem Fall hat er es aber sogar mit einer Rede umgedreht.
Ja, er hat die Zeitenwende-Rede gehalten. Und das ist so ein bisschen auch das, worauf ich hinaus will. Also da hat er eine wahnsinnige Marke gesetzt. Und das kann ich Ihnen sagen. Also da war quasi in dieser sicherheitspolitischen Blase also wirklich Aufruhr. Uns ist die Kinnlade durch den Tisch gekracht, als wir das gesehen haben. Das Problem ist jetzt Folgendes. Wir können uns jetzt im Grunde weiter beglückwünschen, was wir alles getan haben, was sehr viel ist, was aber natürlich für ein Land unserer Größe und unseres Status in Europa dann so viel auch wieder nicht mehr
darauf
ist.
Ne?
Es gibt mitteleuropäische Staaten, die haben sich nackig gemacht.
Ja,
ja, die haben komplette Teilstreitkräfte.
Baltischen Länder beispielsweise.
Genau.
Also gemessen am Bruttoinlandsprodukt, am BIP,
genau,
sind wir mitnichten das engagierteste Land. So ist es nicht. Deswegen,
es ist 0,1%. Das ist eine, sehr interessant. 0,1%.
Mal mit Frankreich, mit Spanien und Italien.
Nee, das ist tatsächlich alle drei ernsthaft. Oder vier
aber
großen fallen dadurch auf, dass sie
Deutschland gibt sehr, sehr viel Geld aus. Und das ist auch richtig so. Es geht um unsere Sicherheit und nicht nur um die Freunde in der Ukraine. Und die Frage ist doch, wie halten wir das länger durch, wenn dieser Krieg länger dauert und übrigens auch ganz furchtbare Folgen in diesem Winter hat. Und da war es wichtig, und das war diese Regierung, das war dieser Bundeskanzler, der übrigens vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl in Europa und mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten dafür gesorgt hat, dass es jetzt nochmal diese 50 Milliarden gibt aus den eingefrorenen Assets, die mithelfen, die Ukraine zu stützen und zu unterstützen. Wir werden uns dauerhaft engagieren. Aber ich will Ihnen auch sagen, das ist mir wichtig. Ich habe eben deutlich gemacht, ich habe in Sachen Ukraine, glaube ich, eine unstrittig klare Haltung. Aber ich finde, wir müssen auch mit Bürgerinnen und Bürgern reden. Ich rede jetzt nicht von AfD-Nasen oder BSW-Aktivisten.
AfD was? AfD-Nasen?
AfD-Menschen und BSW-Menschen, also von Leuten, die eindeutig nicht die Interessen dieses Landes und Europas vertreten. Wir müssen aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern reden, die Zweifel haben und die kritisch sind. Und einen Fehler dürfen wir nicht machen, den wir auch bei anderen Krisen gemacht haben, dass wir Menschen, die solche Zweifel haben, in eine Ecke stellen. Sondern wir müssen reden, überzeugen, auch eine Sprache finden. Das ist auch ein Punkt, weil sie brauchen als demokratischer Staat für alles, was wir machen, einen Rückhalt in der Bevölkerung. Und wir müssen aufpassen, dass wir durch die Art der Debatten, die wir hier so führen in diesen Talkshows, in einem warmen Studio, nicht an der Bevölkerung vorbei argumentieren. Nee. Nicht falsch verstehen. Nee, ich finde, man muss zu einer Überzeugung stehen, aber man darf nicht vergessen, dass man Rückhalt braucht, wenn wir da länger engagiert bleiben müssen. Das wird ja eine große Aufgabe. Die wird ja nicht mit einem Waffenstillstand beendet sein, sondern da geht es dann irgendwann um Sicherheitsgarantien, um unsere Interessen.
Ja. Darf ich einmal, weil Sie jetzt zum wiederholten Mal sagen, in diesen Talkshows, ich fühle mich jetzt tatsächlich auch
natürlich
irgendwie angesprochen.
Nicht in Ihrer.
Ich weiß ja, wie Sie es meinen, aber es ist ehrlich gesagt der Job in diesen Talkshows, dann Dinge, die einfach dann so gesagt werden, auch klarzustellen.
Vollkommen richtig.
Und wenn wir sagen, wir sind das engagierteste Land in Europa und ich sage Ihnen, das ist so sozusagen bestenfalls die halbe Wahrheit, dann meine ich damit, dass wir gemessen am Bruttoinlandsprodukt beispielsweise auf Platz 14, 15, wo sind wir da irgendwo? Italiener genauso, Franzosen genauso, Spanier ähnlich. Das heißt, die Situation, die wir gerade in der Ukraine haben, hat durchaus was mit diesem, soll man sagen, überschaubaren Engagement zu tun. Das ist das eine. Das andere ist, weil Sie sagen, in diesen Talkshows, ich habe kürzlich den Kanzler bei der Arbeit beobachtet, in einer dieser Talkshows, wo er sagte, wir engagieren uns mit 30 Milliarden für die Ukraine. Und ich dachte, okay, was meint er damit? 30 Milliarden wofür? Und 30 Milliarden wie lang? Militärisch. 30 Milliarden militärisch, wir engagieren uns ungefähr bis jetzt mit 6 Milliarden, 7 Milliarden, wo sind wir da, Herr Sauer, ungefähr?
Allein dieses Jahr. Größenordnung stimmt, ja.
8 Milliarden militärisch.
Ja, und dazu kommt wirtschaftliche Hilfe.
Aber es sind keine 30 Milliarden.
Nein, insgesamt engagieren wir uns für die Ukraine. Das ist militärische Hilfe, das ist Hilfe zum Beispiel
auf die Energie. Meine Aufgabe ist es, das klar auseinanderzubröseln. Ja, und wenn dann ein Spitzenpolitiker vor einem sitzt und sozusagen das alles zusammenrechnet und sagt, da gibt es die Militärhilfe und dann gibt es auch das Bürgergeld und das rechnen wir alles rein.
Moment,
Sekunde, wir nehmen die Militärhilfe und projizieren das bis ins Jahr 2030, wo wir dann ungefähr bei den 30 Milliarden sind. Dann kann man das auch machen, aber dann ist es meine Aufgabe, das einmal klarzuziehen.
Und dann ist es meine Aufgabe, Ihnen zu antworten.
Und meine Aufgabe ist es im Zweifel, Ihnen an dem Punkt zu widersprechen.
Dann versuche ich es nochmal.
Sie dürfen das sofort. Ich würde Sie gerne fragen an dem Punkt, welche Partei, und Herr Sauer hat es ja gerade angesprochen, lass uns das vorziehen, wir kommen gleich zur Rente. Welche Partei wollen Sie eigentlich gerade sein? Er hat ja gerade den echt guten Punkt gemacht. Und wir können uns das auch gleich mal anschauen. Da gibt es den Kanzler, der mit dieser Angst spielt. Und es ist erkennbar. Doch.
Nein.
Wieso nein?
Ich werde Ihnen das gleich erklären. Wenn Sie aber
okay,
zu Ende
dann schauen wir uns das an gemeinsam. Und dann reden wir darüber, ob da jemand mit der Angst spielt. Herr Sauer hob gerade darauf ab und sagte, 2022 gab es dieses Interview bereits im Spiegel damals, wo sozusagen ein sehr kurzer Weg war von der Lieferung von Leopard-Panzern bis hin zur ultimativen nuklearen Eskalation.
Ich würde nur gerne Ihre Zahlen noch mal diskutieren, weil die stimmen nicht, wenn ich Ihnen das kurz sagen darf.
Was stimmt nicht?
Na, wir haben gerade darüber gesprochen, was wir für die Ukraine tun. Und Sie tun so, als sei das Militärhilfe und Bürgergeld. Sie haben vergessen, und das ist für das Überleben und für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine entscheidend, was wir tun, um den Staatshaushalt da zu unterstützen, die Energieversorgung zu sichern, wirtschaftliche Hilfen zu machen. Und deshalb bleibe ich dabei. Deutschland, diese Bundesregierung, unser Land, muss sich für das, was wir an Solidarität mit der Ukraine leisten, weder verstecken noch schämen, Herr Lanz.
Nein, das ist nicht der Punkt. Aber es geht schon darum, die Fakten irgendwie klarzuziehen.
Ja, das habe ich ja gerade getan.
Und okay, dann darf ich es mit einer Gegenfrage versuchen.
Gerne.
Ist es nicht in gewisser Weise ein Armutszeugnis, dass wir als Europäer, die wir eine solche wirtschaftliche Power haben, nicht in der Lage sind, einem Land wie Russland, das von der Wirtschaftsleistung her ein Bruchteil dessen ist, was Europa ist, nicht in der Lage sind, ohne die ausdrückliche, Herr Sauer nickt, klare Hilfe der Amerikaner einfach Paroli zu bieten. Das ist doch ein Armutszeugnis. Und wenn wir sagen, Taurus ist unser wichtigster Marschflugkörper, den brauchen wir. Er stellt eine sehr interessante rhetorische Frage und sagt, okay, kann ja sein, dass das wichtig ist auch für uns. Kann ja sein, dass wir Taurus brauchen. Aber was hält uns eigentlich davon ab, zu sagen, okay, wir haben 500 von den Dingern, lass uns bitte mal 1000 nachbestellen. Das ist die Frage, die Sie haben. Und ich habe die auch als Bürger dieses Landes. Und deswegen nochmal die Frage, welche SPD wollen Sie eigentlich sein? Sind Sie die SPD des Friedenskanzlers, der sozusagen ständig mit diesem Wort der Eskalation und der nuklearen Bedrohung spielt? Oder sind Sie die SPD von von Boris Pistorius, der sagt, wir müssen uns jetzt mal fit machen und wir müssen zusehen, dass wir dieser Bedrohung ernsthaft Paroli bieten und nicht über jedes Stöckchen springen, das aus Moskau uns hingehalten wird. Das ist meine Frage, auch als Bürger dieses Landes.
Dann würde ich gern das beantworten. Wir sind nicht nur als Partei, sondern als Land, und ich rede jetzt als Mitglied der Bundesregierung, ein Land, das um unsere Sicherheitsinteressen weiß und um die Bedeutung der Tatsache, dass wir ja jahrzehntelang als Europäer uns darauf auch ein Stück ausgeruht haben, dass die Amerikaner mit auf uns aufpassen. Das nannte man Bündnisverteidigung. Und wir wissen seit der Zeitenwende, dass wir in der Vergangenheit, auch die Ertüchtigung der Bundeswehr ist ja ein großes Thema, Sondervermögen, zu wenig in die eigene Sicherheit investiert haben. Das fing ganz massiv an, übrigens in der Zeit, als er zu Gutenberg die Bundeswehr ziemlich kaputt gemacht hat.
Okay, wieder
Nachfolge
Wahlkampf?
Auch, nein, ist kein Wahlkampf, ist Tatsache. So, und wir haben den Schalter, Sie können ja anderer Meinung sein, Herr Lanz. Ja. Das ist in diesem Land auch erlaubt. Aber ich will darauf hinweisen, wir haben den Schalter, ja, es ist doch in Ordnung, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Aber ja. Sie müssen meine ja auch kennen,
nein,
ist, wenn Sie danach fragen.
Sie sind gerade im Wahlkampf.
Sie sind nicht, nein, Sie haben
ich
ja
kann über Sie sprechen, die Rolle der SPD. Ich habe Sie gerade gefragt, ich will Ihnen das hier welche SPD Sie sein sollen. Sie kommen zu Gutenberg.
Wissen Sie, warum ich so scharf antworte?
Ja, Sie können
Weil
Sie.
Diese Frage und diese Mach Unterstellungen, sozusagen, die SPD würde irgendwie Ängste schüren. Eine ist, die lasse ich auf meiner Partei nicht sitzen.
Sie würden sagen, das passiert nicht.
Nein, das passiert nicht. Ich erlebe Politiker und Populisten, die in diesem Land Ängste schüren. Ich erlebe sie bei der AfD und bei der BSW.
Aber nicht bei
Ihnen. Und ich erlebe Menschen, die gegeneinander ausgespielt werden. Nein, ich glaube, dass die Politik, die wir vertreten, im Interesse Europas, dieses Landes ist, unserer Sicherheit. Aber eine Sache muss ich dazu sagen, dass man verantwortlich handelt und dass man zwischen der NATO und einer Atommacht nicht eine Eskalation von einem Ausmaße zulässt. Das ist eine Regierungsverantwortung, die trägt ein Bundeskanzler und dazu stehen wir auch.
Das ist eine
Frage. Das ist dieselbe Frage.
Herr Sauer.
Ich will Herrn Heil sogar noch mal in einem ganz wichtigen Punkt recht geben und das unterstreichen. Ja, also wir müssen mit sehr viel Empathie auch diese Diskussionen führen. Ich bin ja kein Politiker, aber ich laufe trotzdem rum und ich rede mit Menschen, nicht nur im Freundeskreis, sondern ich halte auch mal Vorträge und so. Ja. Und ich sehe schon auch natürlich mit den Themen, mit denen ich unterwegs bin, dass es viele Menschen gibt, die sind verunsichert, die haben Angst, die machen sich Sorgen. So, da muss man drauf.
Absolut.
Genau. Also das haben Sie genau, wie ich finde, ganz wichtig nochmal betont, dass man sagt, man muss die Leute mitnehmen. Ja, man kann denen das nicht einfach so in den Hals rammen und sagen, wir machen jetzt hier Zeitenwende und so. Aber zwei Konsequenzen müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, die wir jetzt in den letzten knapp drei Jahren mit dieser Politik produziert haben. Das eine ist, Sie haben das gesagt, wir müssen das austarieren, mit Blick auf unser Land in Gänze, auch mit andere, mit Fragen, soziale Fragen, die Sie stellen, die Frage der Migration, die Sie stellt. Eine Konsequenz, die wir ernten werden diesen Winter, ist, dass ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer höchstwahrscheinlich wieder, und ich, im schlimmsten Fall ist das eine siebenstellige Zahl, ihre Koffer packen und kommen. Und die kommen in aller Regel natürlich zu uns, weil hier auch schon viele Ukrainer und Ukrainerinnen sind, weil das oft eben bei Migrationsbewegungen so funktioniert. Warum? Weil eben das Strom- und das Wärmesystem weitestgehend zerstört ist inzwischen in der Ukraine. Und wenn der Winter kalt wird, müssen die Leute einfach fliehen. Erster Punkt.
Ja, aber
ja, und dann haben wir sozusagen, das ist die Konsequenz. Dann darf man keine irgendwie Migrationsdiskussionen sozusagen. Ja, also das haben wir uns im Grunde sozusagen mit selber besorgt.
Nein, Putin liefert Luftverteidigung. Das wissen Sie doch auch. Die wichtigsten Unterstützer bei der Luftverteidigung der Ukraine. Das ist das, was wir an Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Und ein Taurus wird das nicht ändern, was Sie gerade beschreiben.
Absolut richtig. Was ich nur sage ist, es reicht nicht. Ja, das ist einfach nur, ich stelle nur diesen Fakt in den Raum, dass es nicht reicht. Und ein zweites Problem, worauf ich aufmerksam machen will, ist, es ist extrem heilsam, mal ein Land zu fahren wie Finnland zum Beispiel. Mhm. Ja, die sind super gut vorbereitet und absolut tiefenentspannt. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet und die ganze Zeit hysterisch. Das ist auch das, was ich meinte mit Ansprachen, sozusagen, wie man
das Spiel mit der Angst,
wie man
den
Leuten sagt, womit wir es zu tun haben im Grunde, ja. Und die letzten drei Jahre absoluter Gleichschritt mit Washington, der im Grunde natürlich transatlantisch genau der richtige Instinkt ist, war richtig, aber nicht genug. Wir haben all die mittel- und osteuropäischen Länder und die nordischen Staaten und so weiter, die alle auf uns geguckt haben, die gucken auf uns und sagen, ihr seid so groß, ihr seid mittendrin, ihr habt so viel Geld, ihr habt eine vergleichsweise große, moderne Streitmacht. Die haben alle auf uns geguckt. Und an den entscheidenden Punkten, wo wir europäische Solidarität hätten zeigen müssen, zum Beispiel, ich muss es sagen, es tut mir leid, Taurus, ich weiß, es kommt uns allen aus den Ohren raus, aber bei Taurus hätten wir natürlich als Deutschland, als Herr Scholz sagen müssen, Frankreich und Großbritannien liefern. Da hake ich mich in die Mitte und sage, da sind wir natürlich dabei. Und was haben wir gemacht? Wir haben immer nur nach Washington geguckt und haben gesagt, Washington gibt die Schlagzahl vor. Wir machen nur, was Washington macht. Und das wird uns auf die Füße fallen in Europa, weil die wollen mit uns.
An einem Punkt gebe ich Ihnen recht und an einem nicht. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind in der Bubble mit Ihren Leuten. Sie sind Militärexperte, dafür habe ich große Hochachtung. Aber Sie tragen nicht die politische Verantwortung eines Bundeskanzlers, der gewählt ist und der Abwägungsprozesse zu treffen hat. Ich bin an zwei Punkten entschieden anderer Meinung als Sie. Ich finde, dass dieses Land und diese Regierung nicht hysterisch ist.
Nee, ich sagte das ganze Land.
Nein, das ganze Land ist auch nicht hysterisch. Wir haben eine überwiegende Unterstützung nach wie vor für die notwendige Unterstützung der Ukraine und für die Verteidigung unseres Landes. Wir haben auch andere Stimmen und darauf habe ich mich bezogen. Und nicht jeder, der skeptisch ist, ist hysterisch. Da haben Menschen Ängste, möglicherweise auch Familienerfahrung. Und damit sich auseinanderzusetzen, ist kein Schüren von Angst. Das ist eine Frage von Vernunft und Verantwortung.
Herr Heil, genau, lass uns bitte einmal genau darüber reden. Wir haben hier in der Sendung auch das häufig debattiert und ich verstehe jeden, der sich Sorgen macht angesichts dieser Konzentration von Waffen in der Ukraine, in der Mitte von Europa. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und ich finde auch die gesellschaftliche Debatte darüber, finde ich gut. Es geht um die Ansprache, die Herr Sauer gerade meint. Und wenn Sie gerade sagten, das macht die AfD, das macht das BSW, aber das macht nicht die politische Führung dieses Landes. Schauen wir uns das einmal kurz an und dann reden wir dann noch mal darüber. Das ist, glaube ich, der Ausschnitt, auf den Sie gerade angespielt haben, Herr Sauer. Und dann reden wir noch mal darüber, ob das ein Spiel mit Angst ist oder nicht.
Und wie gefährlich dieser Krieg ist, das sehen wir alle an den jüngsten Eskalationen. Dass Putin jetzt auch eine Mittelstreckenrakete eingesetzt hat, um auf ukrainisches Territorium zu schießen. Furchtbar. Eine furchtbare Eskalation, genauso wie vorher die Nutzung von nordkoreanischen Soldaten, die jetzt in diesem Krieg eingesetzt werden und sterben für den imperialen Traum von Putin. Auch das ist ein Problem, das wir sehen müssen. Aber gerade wenn wir das erleben, bleibt es wichtig, dass wir einen klaren Kurs haben. Etwas, auf das sich alle verlassen können. Und deshalb bin ich sehr sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger, die gerne demokratische Parteien wählen, genau wissen, welche dieser Parteien klar gesagt hat, dass Besonnenheit auch für sie gilt.
Nochmal, Herr Sauer. Ist das Spiel mit der Angst?
Also es war keine Mittelstreckenrakete, aber das ist ein technisches Detail sozusagen, das ist nicht wichtig, ja. Ich habe jetzt eben wegen dieser Rakete in den letzten paar Tagen natürlich auch wieder sehr viel Arbeit gehabt und Interviews geführt und so weiter.
Die wir da im Hintergrund sehen?
Das ist nicht genau die, weil die Bildsprache ist korrekt. Das müsste eine Jahres sein, wenn ich das richtig sehe. Also das ist so ein bisschen das Vorläufermodell vom Vorläufermodell, aber ja. Und der Punkt ist, ich winke schon immer ab, wenn der Begriff Eskalation fällt, weil ich glaube, der ist inzwischen tatsächlich toxisch. Also das ist auch das, was ich meinte mit Hysterie. Das war jetzt nicht auf die Regierung bezogen oder auf einzelne Personen, sondern wir führen unfassbar aufgeregte Diskussionen von Anfang an mit Blick auf die Frage, ob irgendein bestimmtes Waffensystem, das haben wir ja mehrfach durchgenudelt, Schützenpanzer und Kampfpanzer, beim Taurus auch wieder, ob das Eskalationen sind, die uns in den Atomkrieg führen, ja, diese Fährte liegt immer da. Und wir springen auch jetzt sozusagen über dieses sozusagen große Stöckchen, was da hingehalten wird, auch wieder drüber. Ich würde mir da einfach, ich habe das vorhin schon mal gesagt, eine viel abgeklärtere, erwachsenere Diskussion darüber wünschen, um im Grunde auch uns alle in unserer nationalen Konversation daran zu gewöhnen, wie ernst die Lage ist. Im Grunde können wir uns eigentlich diese infantilen Diskussionen, schreckliche Eskalation, jetzt besonnen bleiben, gar nicht leisten.
Okay, da schließt sich ein bisschen der Kreis, ehrlich.
Herr Medik, kann mal ganz kurz,
kurz was zu sagen, weil sich da ein bisschen der Kreis schließt zu Boris Pistorius. Der ist ja eine total interessante Figur, finde ich, in dieser ganzen Debatte, weil er eine Klarheit hat und eine Entschlossenheit hat, ja. Will das Land kriegstüchtig machen, stellt sich ganz klar gegen Putin, hat immer für Waffenlieferungen plädiert und so weiter und so fort, will die Bundeswehr fit machen. Und er ist genau deswegen populär. Er wirkt mit dieser Entschlossenheit, die ja auch irritierend wirken kann, auch in Milieus rein, die eigentlich inhaltlich vielleicht andere auf einer anderen Seite stehen. Das war jetzt auch in der Kanzlerkandidatendebatte hat sich das bemerkbar gemacht, weil mehrere Landräte aus ostdeutschen Bundesländern, wo ja dieser Kurs eigentlich überhaupt nicht populär ist, sich für Boris Pistorius als Kanzlerkandidat ausgesprochen haben. So, und ja klar, aber es geht natürlich auch um die Ansprache und die Entschlossenheit. Mhm. Und ich glaube, dass Olaf Scholz mit seiner Doppelstrategie, die ich im Übrigen auch lange verteidigt habe, aber mittlerweile so wirkt, als würde er es allen irgendwie recht machen wollen.
Und es stimmt ja auch nicht, wenn Sie sagen,
schaffe ich alle drei.
Es stimmt ja auch nicht, wenn Sie sagen, wir haben eine große Unterstützung für unseren Kurs im Land. Nach der heutigen Wahlumfrage liegt die SPD bei 14% und auf Platz 3. Also große Unterstützung.
Gut, dass Sie die SPD nicht mögen, das habe ich verstanden.
Aber ich mag sie sehr. Eine traditionsreiche Partei, die in der Geschichte oft auf der richtigen Seite gestanden hat, aber gerade sehr viel falsche Politik macht.
Nein, mein Argument war,
zum Beispiel in der Sozialpolitik zulasten der jungen Generation.
Lassen Sie doch mal. Wir können von einem Thema zum nächsten hüpfen. Aber ich will Ihnen eins sagen. Mein Argument war vorhin, dass wir nach wie vor eine relativ hohe Unterstützung für unser Engagement für die Ukraine haben. Und das ist bei der Durchhaltefähigkeit über eine lange Strecke von einem Krieg, von dem jeder hofft, dass er möglichst schnell vorbei ist, keine Selbstverständlichkeit für ein Land, das selbst Krieg erlebt hat, aber lange in friedlichen Zeiten gelebt hat. Das war mein Argument, nicht irgendwelche Wahlumfragen. Die interessieren Sie mehr als mich. Ich rede jetzt darüber, was für dieses Land wichtig ist und wie man auch über Wahltermine übrigens hinaus für ein längeres Engagement.
Ich wollte mich geben. Das tut sie leider nicht.
Die Mehrheit in diesem Land hat ein klares Bild, wer diesen Krieg begonnen hat. Es war Wladimir Putin. Die Mehrheit in unserem Land hat nach wie vor eine klare Auffassung, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen
aber
kann.
Sie traut der es gibt SPD auch, nicht zu,
wir reden nicht über Situation Parteien, wir reden gerade über Außen- und Sicherheitspolitik für dieses Land. Wenn Sie so kleinkariert sind und das immer auf Parteien münzen, würde ich Ihnen gerne sagen, manchmal.
Darüber stimmen die
manchmal
ab im Februar.
Nein, das will ich Ihnen sagen. Und das ist vielleicht der Unterschied. Man mag Olaf Scholz Position teilen oder nicht. Ich finde sie richtig. Entschlossen und besonnen zu handeln, finde ich richtig. Oder man kann das nach Wahltagen richten. Und wissen Sie, wer das nach Wahltagen gerichtet hat beim Taurus? Das war Friedrich Merz. Der war mal stark dafür, dann im ostdeutschen Landtagswahlkampf mal nicht. Jetzt ist er wieder dafür. Das ist keine Haltung. Das ist Flip-Flop. Und das ist der Unterschied zwischen Olaf Scholz, der besonnen und entschlossen ist, und einem Friedrich Merz, der übrigens kurz nach dem russischen Angriffskrieg als erstes gefordert hat, dass wir von uns aus auf russisches Gas verzichten. Das hatte die deutsche Wirtschaft in die Knie gezwungen. Putin hat später den Hahn zugedreht. Wir haben es geschafft, das Land in der Zwischenzeit sicher durch diese schwierigen Zeiten zu bringen. Und da sage ich Ihnen, das ist der Kontrast. Und da haben Sie vollkommen recht über die Frage, ob ein Flip-Flop Merz oder ein besonder und entschlossener Olaf Scholz regiert. Darüber wird am 23. Februar tatsächlich beschlossen.
Kann die SPD ja
ich
auch
weiß, dass Sie
tun.
Uns nicht mögen. Das haben Sie jetzt zu Protokoll gegeben.
Nein, ich mag
gegeben.
Sie gern, aber Flipflop kann die SPD auch. Beim Bürgergeld haben Sie erst die Sanktionen ziemlich gelascht.
Kommen wir jetzt zur Rente und Bürgergeld
Kommen wir gleich. Ich würde gerne noch einmal klarstellen, sozusagen, was Herr Sauer meint, wenn er sagt, ich vermisse da klare Ansprache. Ich habe gerade das Interview mit Marietta Slomka, glaube ich, war es, erwähnt, in dem Scholz auf die Frage, ob man denn mit der Angst jetzt Wahlkampf macht, sagt, das ist peinlich. Ich dachte, okay, dann nennt man das jetzt peinlich. Ich kann mit dieser Kategorie ehrlich gesagt wenig anfangen an dem Punkt. Und ich ahne ein bisschen, was Sie meinen. Sie sagen, wir brauchen keine Leute, deren Angst Putin in Moskau riechen kann. Wir brauchen der spürt sowas. Naja, wir
haben
waren,
Sie jetzt gesagt, ja.
Das sage nicht ich, sondern ist auch oft so beschrieben worden. Ich meine gar nicht Olaf Scholz, ich meine es prinzipiell. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, man müsste, Verführung bedeutet an dem Punkt eben nicht mit Ängsten zu spielen und sagen, das ist furchtbar, furchtbar.
Natürlich ist das furchtbar, wenn die Nordkoreaner da an der Front sind.
In Bezug auf die Rakete ist das Wort furchtbar gefallen.
Ja, ja. Auch furchtbar.
Aber wie furchtbar war das eigentlich genau, was da passiert ist? Können Sie mal erklären, was da wirklich passiert ist? Das würde mich mal interessieren, weil das wissen viele nicht.
Okay, also das
in kurzen Worten, bitte nicht.
Genau. In meinen Augen interessante ist eben, dass gleich am Morgen, als man diese Bilder gesehen hat, dass diese Rakete eben mehrfach wieder Eintrittskörper hat. Ja? Also das sind diese Bündel aus 6 Strichen, die vom Himmel fallen mit Hyperschall.
Man sieht das auch auf diesen wenigen verwackelten Aufnahmen, die es da gibt. Vielleicht können wir die einmal kurz zuspielen.
Genau.
6 Bündel, sagen Sie, ja? 6 verschiedene.
Es sind 6x6 Bündel. Also das ist noch nicht ganz sicher, aber unter anderem die ukrainischen Geheimdienste sagen eben, dass es 6 von diesen mehrfach wieder Eintrittskörpern sind. Da sieht man die. Die dann jeweils 6 Submunitionen ausgeklinkt haben. Also insgesamt 36 Munitionen, die dann mit Mach 8-11 vom Himmel fallen.
Okay, das also ist schon beängstigend, ne?
Ja, oder der Punkt ist, das ist eine Show. Und so muss man es auch verstehen. Das heißt nicht, dass man es nicht sehr ernst nehmen muss, aber das ist eine Demonstration. Damit sollen verschiedene Dinge signalisiert werden. Das eine, was damit signalisiert ist, und da ist noch gar nicht mal so die Fährte Richtung Nuklear und so gelegt, obwohl natürlich diese Mehrfachwiedereintrittskörper eigentlich eine nukleare Technologie sind. Man sieht das in der Regel bei Waffen, die nuklear bestückt werden sollen. Das eine ist, dass Putin uns gezeigt hat, dass er eine konventionelle Fähigkeit hat, um zum Beispiel Flughäfen und so weiter zu beschießen, gegen die wir vermutlich wenig bis keine Verteidigung haben. Die Entscheidung für Arrow 3 übrigens, ballistische Raketenabwehrsystem der Regierung, sieht jetzt besser aus, als sie gefallen ist. Also da muss man sagen, das sieht gut aus jetzt. Und das andere ist eben diese nukleare Dimension. Also dass man sagt, da kommen mehrfach wieder Eintrittskörper vom Himmel gefallen. Das sowas sieht man eigentlich nur bei Nuklearwaffentests. Was sagt uns Putin damit? Und ich glaube, hier muss man eben, statt sich hinzustellen und zu sagen, das ist ganz furchtbar, muss man sagen, Herr Putin reagiert auf bestimmte Dinge, die entschieden wurden, die ihm nicht schmecken. Das ist die Aufhebung der Reichweitenbegrenzung in Teilen für die Attackams aus den USA und für Storm Shadow aus Großbritannien, die jetzt in Kursk da zum Einsatz kommen. Es ist die, was ich natürlich auch nicht gerade schön finde, aber es ist auch die Entscheidung mit Blick auf Antipersonenminen, also dass die USA Antipersonenminen liefern an die Ukraine. Und Herr Putin hat ja auch schon mit der geänderten Nukleardoktrin in derselben Woche am Montag im Grunde wieder mal diese ganzen alten Drohungen, die wir ja schon seit dem 24. Februar 2022 kennen, uns um die Ohren gehauen. Und ja, er hat es jetzt mit neuer Hardware hinterlegt. Aber um den Punkt zu machen, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir eine aufgeklärtere und ein bisschen substantiiertere Diskussion darüber führen, was das jetzt bedeutet. Weil ich glaube, ganz viele Menschen sagen, ja, sind wir denn jetzt kurz vorm Nuklearkrieg?
So.
Und wenn der Kanzler sagt, das ist ganz furchtbar, dann sagen die Leute, ja, dann sind wir vermutlich kurz vorm Nuklearkrieg. Nein, und die Antwort lautet, das sind wir natürlich nicht.
Nein, das hat er auch nicht gesagt.
Nein. Ich sag nur, was ist die Reaktion? Und die Reaktion darauf müsste abgeklärt sein. Herr Pistorius hat das oft gemacht, ja, so ja. bei diesem legendären abgehörten Telefonanruf der Luftwaffenoffiziere. Das hat Herr Pistorius quasi keine paar Sekunden nur für gebraucht. Da hat er gesagt, den Gefallen tun wir Putin nicht. Und dann war das Thema weg. Ja.
Nochmal, also erstens, der Bundeskanzler, der Verteidigungsminister sind nicht nur Freunde, sind ein Team. Darauf können Sie sich verlassen. Das Zweite ist ganz klar, wir müssen, das ist vielleicht ein Vorschlag zur Güte. In dieser Diskussion, das ist jetzt, Herr Lanz, nicht auf diese Talkshow gemünzt. Aber ich habe ja auch einige in letzter Zeit erlebt, mit vielen Spekulationen, auch mit Unterstellungen. Wenn wir uns auf drei Dinge oder vier verständigen könnten, dann würde das wirklich, glaube ich, auch einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Erstens, wir müssen die Ukraine so lange unterstützen, bis Putin diesen Krieg nicht gewonnen hat. Und es eine Situation gibt, dass die Ukraine in der Lage ist, dass nicht andere über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Das ist ja eine Diskussion, die ist da nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Zweitens, wir werden danach auch engagiert bleiben müssen, was unsere Verteidigung betrifft, was unser Bündnis betrifft und was auch Sicherheitsgarantien für einen Frieden betrifft, der eben kein Diktatfrieden ist. Und dann reden wir über die Frage, was an Fähigkeiten notwendig ist. Das machen wir beim Bundessicherheitsrat aus Gründen und nicht sozusagen in jeder Geschichte. Aber wenn, ich sage jetzt mal zwei Extreme, auf der einen Seite einige rumlaufen und vor Putin kuschen, das tun wir nicht. Das ist eine Frage der Stärke, dass wir das nicht tun. Er hat auch Europa nicht gespalten. Wir haben mehr NATO-Mitglieder. Europa hat sich wirklich widerstandsfähig gezeigt. Das müssen wir durchhalten über die lange Strecke. Wenn dann aber auch geschätzte Kollegen von Ihnen, die ich persönlich sehr schätze, einfach mit Spekulationen über Bodentruppen unsere Gesellschaft tatsächlich verunsichern, das ist ja passiert, dann ist das auch kein Beitrag, ich sag mal, zu dem Konsens, den wir in Deutschland eigentlich brauchen. Ein Konsens der Vernunft, der sagt, wir tun das, was wir können und müssen. Aber natürlich, und das ist mein letzter Punkt, da sollten wir uns auch einig sein, bleibt es dabei, wir haben hier mit einer Situation zu tun, wo es niemals zugelassen werden darf, dass dieser Konflikt so eskaliert, dass eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO wird. Denn das hätte Folgen, die kann keiner von Ihnen und uns verantworten. Wenn das ein Konsens ist, hat diese Sendung schon Beitrag geleistet.
Absolut, einverstanden. Ich würde nur bei Punkt 1, wenn ich darf, ganz kurz sagen, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus anderen Ländern zum Beispiel, auch hier konkret fällt mir wieder das Beispiel Finnland ein, die sagen nicht, wir müssen der Ukraine helfen, so lange wie nötig. Die sagen, wir müssen der Ukraine helfen, so viel wie möglich. Und das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Unterschied. Und sie sagen, und das ist korrekt, Europa hat gut zusammengehalten. Wir hatten eigentlich einen wirklichen Höhenflug mit Blick auf die Funktionsweise der EU und auch die vielen Dinge jetzt, die sich in der EU tun, mit Blick auf was möglicherweise demnächst regulatorisch geht, mit Blick auf Geld ausgeben und so weiter. Alles d'accord. Wir haben aber auch ein Jahr lang gewusst, dass Donald Trump wieder antreten wird. Und ich bin sehr lange rumgelaufen und habe gesagt, Leute, lasst uns doch einfach so tun, als ob Donald Trump gewählt wird. Und dann mal überlegen, was wir alles machen müssen, um uns darauf einzustellen. Mhm. Weil wenn wir das machen, machen wir garantiert auf jeden Fall nichts falsch, wenn Biden oder dann Harris
so
gewählt wird.
Grund, das haben wir alles nicht gemacht.
Womit ich sagen will, das lief ganz okay. Wenn Ende Januar, Anfang Februar dann Herr Trump im Weißen Haus sitzt, kann das ganz schnell und sozusagen hier instabil werden, was so, wir in Europa haben. Weil dann werden alle nach Washington rennen, klingeln und bilateral einen Deal aushandeln wollen. Und dann kommt das zurück, was ich vorhin skizziert habe, dass wir mit einer besonderen Verantwortung Deutschland es nicht geschafft haben, wirkliche europäische Solidarität herzustellen.
Also, Rüde unterbrechen. Wir reden über Zukunftsfestigkeit. Ja. Und mein Blick geht direkt zu Frau Höning, weil auch da geht es um die Frage, wie zukunftsfest sind wir eigentlich. Sie haben halt den größten Etat im Kabinett. Ja. 180 Milliarden fast, ne? Ja. Das ist unvorstellbar. Von ungefähr 480 Milliarden, ne, um das mal einzuordnen. Davon gehen 116,3 Milliarden als Zuschuss nur in das Rentensystem. Ich will gar nicht von Rentnern und Rentnerinnen sprechen. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Wir wollen eine systemische Frage auch mal stellen. Ja. Die Frage, wie kriegen wir dieses System sozusagen wetterfest? Das ist der Punkt. Und das zweite Thema ist die Frage des Bürgergeldes. Auch da haben wir, das sind die zwei sozusagen ganz neuralgischen Themen, wenn es um die Frage geht, wie geht dieses Land in die Zukunft, weil wir Sie heute hier haben. Frau Höning, wo fangen wir an? Rente oder Bürgergeld?
Fangen wir gerne bei der Rente an. Und da muss man leider feststellen, dass Sie Politik zulasten der jungen Generation machen. Sie lassen zu, dass die Beiträge steigen. Sie wollten mit dem Rentenpaket 2 ein Paket auf den Weg bringen, was das Rentenniveau auf einem bestimmten Maß sichert, was dazu führt, dass ab 2040 die Beiträge für die junge Generation noch mal kräftig steigen. Das heißt, sie müssen nicht nur viel arbeiten, sondern sie müssen zunehmend unter dieser Beitragslast leiden. Ich kann das nicht verstehen. Wir haben ja gestern vom Bundesbankpräsidenten sehr spannenden Vorschlag gehört. Die Menschen leben heute länger. Die haben heute rund 17 Jahre vor sich, wenn sie in Ruhestand gehen. Vor 30 Jahren waren das nur 12 Jahre. Und die Zeit, die sie zusätzlich leben, geht voll in die Rente, in die Freizeit. Warum fangen Sie nicht endlich an, diese Zeit, diese zusätzliche Lebenszeit, die wir allen von Herzen gönnen, aufzuteilen, sodass nicht die junge Generation all die Lasten tragen muss, die Parteien machen, die einfach nur auf die Wähler schauen, die Rentner sind und die junge Generation vergessen. Sie machen Politik gegen die junge Generation und gegen die Arbeitnehmer. Ich kann nicht verstehen, warum die SPD, diese ursprünglich ja mal so moderne Partei, so geschichtsvergessen geworden ist.
Wow. Sind Sie fertig?
Ja.
Okay, dann versuchen wir es mal ein bisschen zu sortieren.
Nee, sortieren müssen Sie nicht. Ich habe sehr strukturiert geredet.
Ja, eben. Aber ich will Ihre 3 oder 4 Punkte auch beantworten, wenn Sie das erlauben. Das ist ja auch so, dass das auch wichtig ist.
Sie müssen jetzt vorsichtig sein. Also überlegen Sie ganz genau, was Sie sagen.
Ich überlege immer, wenn ich das sage. Also fangen wir mal damit an, für wen machen wir Alterssicherungspolitik? Und es ist ein Märchen, dass es nur um die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute geht. Übrigens, die haben sich ihre Rente verdient, dafür haben die ein Leben lang gearbeitet. Sondern es geht bei der Sicherung des Rentenniveaus gerade um die, die heute arbeiten. Ich mache Ihnen auch gleich ein praktisches Beispiel. Und um die Jüngeren. Mir geht es darum, dass man Generationen nicht gegeneinander ausspielt. Erster Punkt.
Doch, man muss sie gegeneinander ausspielen.
Nein,
weil, dass die einen mehr kriegen, müssen die anderen bezahlen.
Nein,
und sie
nein.
gucken nur auf die Rentner und nicht auf die jungen Menschen.
Gut, das haben Sie schon dreimal gesagt, stimmt aber nicht.
Ja,
ich will es Ihnen aber gerade darlegen. Ich will Ihnen gerade darlegen, warum der Effekt nicht dieser ist. Sie gehören ja auch zu denjenigen, die das vor 10 Jahren schon geschrieben haben, dass die gesetzliche Rente heute viel höhere Beiträge hätte. Wir haben einen ziemlich stabilen Rentenversicherungsbeitrag von 18,6%.
Wir haben immer gesagt, das geht Ende der 20er Jahre.
Ja, Sie haben gesagt, dass wir jetzt weit über 22% hatten. Das waren die Prognosen von vor 10 Jahren. Ist nicht. Warum? Weil wir 5 Millionen Sozialversicherungspflichtige mehr in Arbeit haben als vor 10 Jahren prognostiziert. Zweitens, es geht also um die Frage, wie viele Menschen zahlen ein. Und das ist die große Aufgabe, Stichwort Arbeits- und Fachkräftesicherung. Ich will mich aber auch mal mit Ihren Vorschlägen auseinandersetzen, die Sie ja für zwangsläufig halten. Und da ist Ihr Vorschlag, dass wir für alle das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter erhöhen. Das ist jetzt, wird auf 67 steigen. Sie wollen, dass das weiter steigt, meinetwegen auf 68 oder 69. Und da kann ich Ihnen sagen, warum ich das falsch finde. Ich finde es richtig.
Kommen Sie nicht mit dem Dachdecker?
Nein, wissen Sie nicht immer, was ich schon sage. Ich wollte Ihnen sagen, es macht schon einen Unterschied, ob jemand mit 16 angefangen hat zu arbeiten. Am Bau, in der Lagerlogistik, im Handwerk, in vielen Berufen, in der Pflege. Oder ob man mit 26 angefangen hat zu arbeiten, nach einem Jurastudium zum Beispiel. Deshalb ist die richtige Antwort, es arbeiten heute schon viel mehr Menschen von 60 bis 64 als in den letzten 20 Jahren. Ich finde, wir müssen Anreize setzen, dass Menschen freiwillig länger arbeiten. Aber Ihr Vorschlag, da müssen Sie den Leuten die Wahrheit sagen, ist für viele Menschen, die das nicht erreichen, nichts anderes als eine Rentenkürzung. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen sagen. Erstens. Nehmen wir mal eine Frau, die ich kennengelernt habe in Eisenhüttenstadt. Die gibt es wirklich. Die arbeitet in einem Kraftwerk. Die macht seit 1983 Schichtdienst. Die sagt, ich arbeite total gern. Ich bin gar nicht schlecht bezahlt. Aber ich schaffe es nicht bis 68, 69. Ich will sogar, dass ich nach 45 Versicherungsjahren mit 65 flexibel
drüber gehe. Das macht uns keinen Sinn, dass jetzt
doch,
die Frau
wir reden über Menschen, weil Sie reden
zu dem Dachdecker stellt.
Nein, ich kann Ihnen noch 10 Millionen andere Beispiele nennen.
Nein, das Problem ist, dass alleine auf dem Rücken der jüngeren Generation auszutragen wird.
Das ist volkswirtschaftlich übrigens auch nicht richtig.
Und man nicht einfach eine Aufteilung macht, wie der Bundesbankpräsident, der ja ein guter Freund der SPD ist.
Er ist ein guter Freund von mir sogar.
Ja, sehen Sie, aber hören, Sie auf den, hören Sie auf den Nein, und auf die Wirtschaftsweisen, die Ihnen sagen, lass es uns aufteilen. Zusätzliche Lebensarbeitszeit geht zum Teil in die Freizeit und zum Teil in die Rente.
Vielleicht drehen wir es mal um. Ich frage Sie ein paar Fragen. Eine Frage ist, gibt Deutschland im Verhältnis zu anderen Industrienationen besonders viel mehr für Alterssicherung aus, ja oder nein? Die Antwort ist nein, wir sind im Mittelfeld. Zweitens,
ja, Sie wissen ja, wenn man auf die Statistik schaut, Deutschland ist Belgien das Land, das am zweitmeisten für Steuern und Abgaben ausgeht, ohne dass es den Menschen hier besser geht.
Nein, entschuldigen Sie bitte. Wir können ja mal ein paar volkswirtschaftliche Fragen uns stellen. Und nicht nur diese Plattitüden alt gegen jung.
Nee, ist ja nicht Plattitüde.
Natürlich ist das eine Plattitüde. Ich sage Ihnen, ich habe auch Zahlen. Weil es um die Frage geht, wie viel unsere Volkswirtschaft anteilig für Alterssicherung ausgibt. Das ist die Frage. Wie groß ist der Kuchen und wie viel Anteil gibt unsere Volkswirtschaft aus? Und der Beitrag ist ziemlich stabil bei 9%. Das sind überwiegend Sozialversicherungsbeiträge und auch ein Bundeszuschuss, nach dem Sie vorhin gesprochen haben. Der ist übrigens richtig, weil wir viele Leistungen haben, die nicht beitragsgedeckt sind. So, und das ist ein System, da sage ich Ihnen, das kann stabil bleiben, wenn wir dafür sorgen, das Richtige zu tun, was wir der Wirtschaft sowieso tun müssen. Junge Leute in Ausbildung bringen, höhere Frauenerwerbsbeteiligung, Zuwanderung. Das ist alles wichtig, um dieses Land wirtschaftlich ohnehin, Stichwort Demografie, wettbewerbsfähig zu halten. Arbeits- und Fachkräftesicherung im Inland, auch Zuwanderung. Und dann wird es uns auch gelingen. Aber was ich nicht mache, ist, dass ich einen 16-Jährigen gegen eine 66-Jährige ausspiele. Weil nochmal, so über die Menschen, die ihr Leben hinter sich haben, die gearbeitet haben, zu reden und die Lebenswirklichkeit nicht zu kennen, das führt dann zu solchen Vorschlägen.
Das ist ja das Infame immer,
wir reden über real existierende Menschen.
Dass ich über die Rentner von heute rede.
Generationenkrieg ist nicht mein Thema, das ist Ihr Thema.
Die Feigheit von Ihnen ist, dass Sie immer sagen, oh, das Renteneintrittsalter fassen wir nicht an, weil Sie auf die Rentner schielen. Alle Menschen, die jetzt in Rente sind, bekommen keine Rente gekürzt.
Ich bin nicht feige, nur weil ich anderer Meinung bin.
Sie werden auch nicht wieder zurück in den Arbeitsprozess geholt. Es geht darum, jetzt einen Prozess anzustoßen, den wir 2040, wenn die Rente mit 67 nicht mehr reicht, bekommen. Und der zweite Punkt, den Sie gerade sagten, dies lief ja jetzt besser als gedacht, weil wir mehr Menschen in Arbeit bekommen haben. Es könnten noch viel mehr Menschen in Arbeit kommen, wenn sie nicht das Bürgergeld so anreizfeindlich gestaltet
neues
hätten.
Thema. Ganz kurz, bleiben wir gleich zu. Herr Heil, ich habe nochmal einfach nur Verständnisfrage.
Ja.
Es ist zutreffend, dass in den nächsten Jahren, ich habe im Kopf bis 2035, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, ungefähr ein Drittel derer, die jetzt noch im Arbeitsmarkt sind, sich in die Rente verabschieden. Ist richtig.
Verabschieden ist schön. Die gehen in Ruhestand, weil sie es verdient haben.
Bitte nicht jetzt.
Sie haben vorhin über so Begrifflichkeiten gesprochen. Dann sind wir doch mal. Natürlich haben wir eine
Demografie. Nein, es ist noch, ich habe ein Problem damit, wenn Sie sozusagen Frau Höning sofort unterstellen, soziale Kälte und mangelnde Empathie.
Das ist jetzt auch nicht gerade nett.
Na gut, Sie waren erst und dann kamen Sie. Okay, das war eine Reaktion darauf. Ja. Also es ist jetzt 1-1 an dem Punkt. Lassen wir das mal beiseite. Aber einfach nur die nackten Fakten. Das heißt, wir haben ein Demografiethema.
Ja,
das haben wir. Ein richtiges Demografiethema. 2020
war die Situation so, dass auf 100 Beitragszahler 57 Rentner kamen. Ich trage das nur mal vor, damit wir das alle mal klar haben. 2030 kommen auf dieselben oder die gleichen 100 Beitragszahler, in dem Fall 67 Rentner. Also schon mal 10 mehr. 2040 sind wir bei 77. Mhm. Also da müssen sozusagen, müssen, sollen. Ist, und steht Ihnen ja auch zu, haben Sie ja völlig recht. Deswegen sagte ich vorhin auch gerade, es geht hier nicht darum, Rentner gegeneinander auszuspielen. Es geht um die Frage, wie kriegt man dieses System fit?
Ja. Also hat Franz Müntefering mal einen sehr schönen Satz gesagt übrigens.
Genau.
Man muss kein Mathematiker sein, um den Handlungsbedarf zu erkennen. Da reicht aber Volksschule Sauerland.
Volkshochschule Hochsauerland. Ne? Das 13 Millionen Erwerbstätige erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter. Ja? Das sind richtig viele Leute. Wir geben im Moment, weil das System offenbar das so nicht mehr hergibt, weil diese Mathematik nicht mehr funktioniert, müssen wir das Rentensystem bezuschussen mit 116,3 Milliarden. Bei einem Bundeshaushalt von ungefähr 480 Milliarden. Das heißt, das geht da rein. Ein Viertel.
Darf ich ganz kurz.
Ja. Gleichzeitig bleiben für, und das habe ich von Frau Schnitzer, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir für echte Investitionen in diesem Land ungefähr, Sie sind 50, die Wirtschaft, 50, ungefähr 50 Millionen, die Hälfte, weniger als die Hälfte.
Ja.
Bitte? Milliarden.
Im Bundeshaushalt plus Länder und Kommunen, habe ich gesagt.
Das ist sozusagen die Situation. Ich kann es auch noch mal anders sagen, ist auch interessant, die deutsche Rentenversicherung gibt im Jahr ungefähr 350 Milliarden aus, ist das so ungefähr korrekt?
Dafür gibt es Einnahmen, genau.
Wie viel Überschuss ist im Topf gerade? 3,5 Milliarden, 4 Milliarden, sowas?
Die Rentenreserve ist größer. Ich kann die genaue Zahl jetzt nicht nennen.
Aber irgendwo in dem... Ich will nur sagen, das ist so viel Geld. Nee, das muss man einmal für uns mal klar haben. So unfassbar viel Geld, das da reingeht, dass dieser Überschuss im Jahr 2023 von 3,5 Milliarden, der hätte gereicht, um das System 4 Tage stabil zu halten. 4 Tage. Danach ist Feierabend.
Ja.
Das heißt, Ihnen wird nicht schwindelig, wenn Sie sozusagen das sehen, wenn Sie den harten demografischen Faktor sehen, wenn Sie diese gigantischen Summen sehen, wenn Sie auf der anderen Seite sehen, wie wenig dann übrig bleibt, um wirklich in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren. Wird Ihnen da nicht grummelig?
Nein, ich weiß um die Größe der Aufgabe, denn in einem haben Sie vollkommen recht. Wir haben eine demografische Entwicklung, die übrigens nicht erst seit gestern auf das Rentensystem wirkt. Trotzdem ist der Beitrag, ich habe es vorhin gesagt, in den letzten Jahren stabil. Und die Frage, was diese Gesellschaft für Alterssicherung misst, ist in absoluten Zahlen sehr hoch, wir haben es eben gehört, misst sich aber an der Frage, wie viel Prozent ist das am gesamtwirtschaftlichen Kuchen? Und da mal ein paar Fakten. Der Anteil dessen, was diese Gesellschaft für Alterssicherung ausgibt in den letzten Jahren, ist ziemlich stabil geblieben. In der Relation zu dem, was wir an Bruttoinlandsprodukt haben. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wie kriegen wir es hin? Das ist ja die Frage, dass wir Sicherheit für alle Generationen schaffen. Für die Rentner von heute, die sich das erworben haben, für die, die jetzt fleißig arbeiten und für die Jüngeren. Und da wird die Schlacht im Wesentlichen am Arbeitsmarkt geschlagen. Und ich kann Ihnen noch eine Zahl nennen. Bis 2035 müssen wir am Arbeitsmarkt 5 bis 6 Millionen Erwerbsfähige ersetzen. Und dazu werden Sie ohnehin, damit dieses Land wirtschaftlich erfolgreich bleibt, alle Register ziehen, Ausbildung, Erwerbsbeteiligung von Frauen, um mal eine Zahl zu nennen. Wir haben eine höhere Erwerbsbeteiligung als vor 20 Jahren.
Aber
die ist stark gestiegen.
Schlecht.
Wir sind, in den absoluten Zahlen sieht das erstmal ganz gut aus. Aber im Arbeitszeitvolumen ist es oft so, Männer Vollzeit, Frauen auch auf ungewollt Teilzeit. Da müssen wir ohnehin ran. Wenn wir mal da 10% besser wären durch bessere Kinderbetreuung, das müssen wir uns ja vornehmen, Richtung Skandinavien, hätten wir 400.000 Fachkräfte, gut ausgebildete Frauen, die wir schon in Deutschland haben. Dazu brauchen wir qualifizierte Einwanderung. Die Bertelsmann Stiftung hat gerade eine Studie veröffentlicht, wie viel gesteuerte, qualifizierte Einwanderung wir brauchen. Ich sage Ihnen, das werden wir ohnehin brauchen, damit dieses Land wettbewerbsfähig bleibt. Und das hilft uns auch dabei, die Alterssicherung stabil zu halten. Es geht um die Frage, wie viele Menschen zahlen ein? Und deshalb ist die einfache Rechnung jetzt zu extrapolieren, wie viele Rentner auf wie viele Erwerbstätige ein bisschen unterkomplex, weil wir haben auch diese Stellschrauben zu bewegen.
Genau, ich verstehe das. Der Norbert-Blüm-Satz.
Ja, den sage ich nicht.
Guck mal, das wollte ich nämlich wissen. Den würden Sie nicht
sagen. Darf ich mal meinen Satz sagen?
Ja.
Wir müssen dafür arbeiten, dass alle Generationen sich auf die Alterssicherung verlassen können. Die Eltern, die Großeltern und die Kinder.
Also die Rente ist nicht sicher?
Nein, wir müssen ja was dafür tun, zum Beispiel das Rentenniveau dauerhaft sichern. Denn reden wir mal darüber, was passiert nach 25. Das steht jetzt tatsächlich zur Wahl. Ich hätte das gern jetzt geklärt.
Ja.
Wir hatten...
Wir wollen mal reden.
Sie reden über den Preis. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ja. Wir müssen aber auch über den Wert reden. dann ist es ja nicht irgendwo Geld, das verschwindet, sondern das Menschen zusteht. Ja. Jetzt mache ich mal ein praktisches Beispiel. Was passiert, wenn man den Vorschlag folgt, das Rentenniveau sinken zu lassen? Denn das sinkt, wenn wir es nicht festschreiben, ab 2026. Mhm. Jetzt werden Sie
das
wieder,
Rentenniveau, nicht die Rente.
Das was Rentenniveau das sinkt, aber das heißt, dass die Kaufkraft von denen, die in Rente sind, gegenüber denjenigen, die in Arbeit sind, sinkt. Die werden im Schnitt ärmer. Und jetzt will ich es Ihnen an einem praktischen Beispiel sagen. Sie mögen keinem lebenden Beispiel, ich nenne Ihnen aber eins. Das muss man ja mal plastisch machen. Für eine Frau, die heute zum Beispiel in der Altenpflege arbeitet, in der Krankenpflege, die jetzt 49 Jahre alt ist, die geht ungefähr 2040 in Rente. Ist der Unterschied, ob wir das Rentenniveau stabil halten oder nicht, im Jahr ein Unterschied von 1.100 Euro. Und das ist für diese Frau richtig Geld. Und diese Lücke, die füllen Sie nicht durch private Vorsorge. Wissen Sie, was diese Frau? Lücke, das ist ja der eigentliche Punkt. Sie wollen nicht mehr, dass die Arbeitgeber mitfinanzieren. Das ist doch der Punkt. Denn der Unterschied, ob wir das Rentenniveau sichern oder nicht, ist übrigens im Effekt 0,5% Beitrag für Arbeitnehmer und Beitrag für Arbeitgeber mehr 2040. Und ich sage Ihnen, das kann sich unser Land leisten. Österreich hat längst einen Rentenversicherungsbeitrag von 22%, ohne dass es zusammenhängt.
Der Punkt, was diese Frau besonders ärgert, die Pflegekraft, die Sie da gerade beschreiben, ist nicht das Rentenniveau, eine Prozentzahl in der Zukunft, sondern was die richtig ärgert, dass sie jeden Tag aufstehen muss, 38 Stunden in der Woche arbeitet.
Da sind wir jetzt beim Bürgergeld an dem Punkt.
Was eine Familie beim Bürgergeldbezug kriegt. Eine vierköpfige Familie mit entsprechend alten Kindern bekommt fast 2.000 Euro an Bürgergeld und bekommt in einer Stadt wie München bis zu 1.700 Euro und top Kosten der Unterkunft. Die Familie kriegt über 3.500 Euro Bürgergeld. Da kann eine Pflegekraft nicht für arbeiten. Und ein Busfahrer, den Sie ja angeblich auch mal im Sinn haben, auch nicht. Und eine Friseurin schon gar nicht. Sie machen Politik gegen die arbeitenden Menschen.
Nein. Und das will ich Ihnen auch sagen, weil wir eine Partei sind, die hat nicht nur den Mindestlohn erhöht, sondern auch die Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener gesenkt. Und
Sie haben das Bürgergeld so stark erhöht, dass es attraktiver ist für viele Berufe in diesem Land, nicht zu arbeiten, sondern lieber zum Sozialamt zu gehen und Stütze zu bekommen.
Das ist erstens statistisch falsch.
Und
in der Münchner Situation mit Mietkosten. Aber ich will Ihnen deutlich.
Leipzig sind es 1.000 Euro weniger, aber auch 2.700 Euro verdient die Pflegekraft nicht netto und die Friseurin schon gar nicht.
Dann versuche ich es nochmal. Vielleicht sind wir uns in einem einig. Arbeit muss einen Unterschied machen. Arbeit lohnt sich und Arbeit muss sich mehr lohnen. Und deshalb reden wir mal über Folgendes.
Haben Sie da einen Fehler gemacht, Herr Heil?
Nein, ich glaube, dass es richtig war, dass wir über eins reden müssen. Sie hatten ja, glaube ich, vor kurzem auch Politiker hier, die so getan haben, als könne man das Existenzminimum, was übrigens verfassungsrechtlich garantiert ist, irgendwie willkürlich nach unten und nach oben.
Ich freue mich, dass Sie uns verfolgen. Sie sprechen an auf Jens Spahn in dem Fall.
Ja, der hat gesagt, dann müssen wir sogar das Grundgesetz dann mal ändern. Artikel 21 sind aber nicht zu verändern.
Es ging um die Frage sozusagen, was ist die Sanktion? Die CDU sagt ja, da kommen wir dann auch zu möglichen Konstellationen, zu Koalitionen. Zur Frage, könnten Sie mit Friedrich Merz oder mit der CDU ganz prinzipiell? Jens Spahn sagte hier auf mehrfache Nachfrage, was ist die Sanktion, wenn jemand partout nicht arbeiten will, obwohl er könnte? Das ist immer vor der Klammer.
Bis zu 30% von der Stütze weg. Das erlaubt das Bundesverfassungsgericht und das ist auch richtig.
Er sagte null.
Nein, das stimmt nicht. Das ist ja kontrafaktisch.
Nee, das hat er gesagt.
Aber Herr Spahn und Herr Merz haben ja das Bürgergeld im Bundestag mitbeschlossen. Sowohl den Anpassungsmechanismus.
Aber lügen die dann, Herr Heil, oder was ist das?
Ich weiß nicht, was Sie an Stimmungen da machen wollen. Ich rede über die Faktenlage. Und jetzt reden wir mal darüber, wer ist denn in der Grundsicherung? Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass Leute nicht aufstehen. Da bin ich für harte Sanktionen, war ich immer. Und die müssen auch durchgesetzt werden. Aber
haben Sie die Sanktionen gelockert. Und erst als die Arbeitsämter
Darf ich mal ganz kurz vielleicht den Gedanken oder den Halbsatz zu Ende machen, wenn Sie noch zuhören wollen.
Gerne.
Sie wissen vielleicht auch, dass 20% der Menschen, die im Bürgergeld sind, Menschen sind, die arbeiten. Das sind oft alleinerziehende Frauen, die einen schlechten Lohn haben, die Teilzeit arbeiten, die ergänzende Grundsicherung brauchen, um über die Runden zu kommen. So, und deshalb ist die wichtigste Art und Weise, wie wir beim Bürgergeld was tun, Menschen da rauszubringen. Und das machen Sie, indem Sie natürlich darüber reden, wie ist es mit dem Mindestlohn, wie kann ich bei Steuern und Abgaben untere Einkommen entlasten. Unser Vorschlag ist zum 1. Januar, und da kann die CDU, die dagegen wettert, ja mal wirklich was für arbeitende Menschen tun, die kalte Progression zu senken, das Kindergeld zu erhöhen, das übrigens bei der Grundsicherung angerechnet wird. Deshalb, wir sind uns doch im Ziel einig, Arbeit muss einen Unterschied machen. Aber Menschen, denen es nicht gut geht und sie unter Generalverdacht zu stellen, dass sie alle zu faul sind, ist nicht nur unfair, sondern arbeitsmarktpolitisch falsch. Doch, das tut tut Herr Spahn mit seinen Sprüchen. Und der tut auch Herr Merz in den Sprüchen. Ich kann einmal sagen, auf den Vorhalt an Herrn Spahn, was tun Sie denn, sagt er ja, dann muss man das Grundgesetz ändern. Das Verfassungsgericht hat aber mit Blick auf Artikel 1 okay. Menschenwürde und 20 gesagt, dass ein Existenzminimum abzusichern
ist. Das Bürgergeld, glaube ich, mal die größte Sozialstaatsreform der letzten 20 Jahre genannt. Und es ist doch ein Problem für die SPD, dass sie ausgerechnet da, das ist ja ihr Kerngebiet, ja, die Deutungshoheit komplett verloren hat.
Gut, dass ich hier
dieses das Bürgergeld ist sozusagen kann. Ja nee. Schwerst nein. in Verruf geraten. Das ist eigentlich verbrannt.
Ja, natürlich. Also, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Ja. Ich habe mir das Gefühl, es hilft dreifach so. Wir haben 4 Millionen Menschen gerade im Bürgergeld.
Ich hatte das geahnt, ich habe die Zahlen auch da. Wir können die, ja
wir können die vergleichen. 20% davon, die haben Sie gerade erwähnt, ungefähr 800.000 sind sogenannte Aufstocker. Ja? Mhm. Sind Leute, die arbeiten, aber nicht genug verdienen, um Wohnung, Heizung und so weiter zu bezahlen. Ist richtig? Wenn man alle abzieht, die Kinder aufziehen, ja. andere Themen haben und so weiter, dann bleiben ungefähr 1,6 Millionen, steht das auch auf Ihrem Zettel,
ja.
die arbeiten könnten, es ja. aber nicht tun. So, das ist der eine Punkt. Und dann haben wir 48% der Bürgergeldempfänger, die keinen deutschen Pass haben. Mhm. Bei einem Gesamtanteil an der Bevölkerung von ungefähr 15%, glaube ja. ich, so ungefähr. Ne? Das sind sozusagen die Zahlen. Mhm. Das haben Sie vorhin auch gerade gesagt, wir brauchen, und da stimmen Sie, glaube ich, sogar mit Frau Höning heute Abend überein, wenn wir dieses Rentensystem stabil halten wollen, mhm. dann haben wir politisch die riesige Herausforderung, dass wir einer immer kritischer werdenden gegenüber Migration, ja. Gesellschaft, klar machen müssen, wir brauchen 400.000 Leute mhm. netto mhm. jedes Jahr zusätzlich am Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren. So wird das laufen. Mhm. Um die netto zu haben, brauchst du ungefähr 800.000 mhm. Bruttozuwanderung, weil viele gehen dann auch wieder, entscheiden ja, sich um. Wie auch immer. Aber ungefähr, das ist die Dimension. Mhm. Gleichzeitig haben sie zu tun mit Arbeitslosenzahlen, die mhm. paradoxerweise plötzlich wieder steigen. Das mhm. Thema, ein Gespenst der Vergangenheit, von dem wir dachten, ist weg, mhm. ist plötzlich wieder da. Das heißt, dieses ganze System ist, wenn ich das mal so vortrage, und ich, wie gesagt, Volksschule Südtirol in dem Fall, aber es vermittelt sich mir trotzdem, das ist alles sehr, sehr wackelig.
Sehr komplex. Sie haben es ja beschrieben. Und ich versuche ein bisschen zu unterscheiden, was die Situation, was ist zu tun und mhm. was ist auch manchmal Fake News über das Ganze. Mhm. Nicht heute Abend. Aber eine Zahl mag überraschen. Wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, dass wir sehr viele Geflüchtete, wir haben vorhin über die Ukraine aufgenommen haben, die wir natürlich versorgen müssen und in Arbeit bringen müssen. Wenn wir das mal wegrechnen, dann sind heute weniger Menschen in der Grundsicherung als im Bürgergeld als vor der Corona-Pandemie. Überraschende Nachricht. Das Gefühl ist ein anderes. Zweitens,
das Gefühl ist einfach, dass zu viele Menschen ja, im natürlich. Bürgergeld sind. Das Gefühl ist, dass zu viel schwarz gearbeitet wird.
Ja,
und das Gefühl ist, dass das wir Massenzuwanderung ja. hatten in den letzten Jahren.
Ich weiß,
und unglaublich schlecht sind, die Menschen offensichtlich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Sagen,
aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber wir sind nicht gut darin. Und die Frage, die von Frau Höning ja die ganze Zeit sozusagen unbeantwortet mhm. im Raum steht, ist, setzen wir möglicherweise definitiv, würde ich sagen, die falschen Anreize.
Darüber können wir reden. Und ich will Ihnen das okay. aber konkret sagen. Weil wir müssen ein bisschen differenzieren. Wir haben
bitte nicht zu lang, weil wir sind gleich am
ja,
Ende der Sendung.
Aber wissen Sie, das müssen Sie jetzt noch ertragen. Weil
ich ertrage das gerne.
Ich werde nicht erlauben, dass wir pauschal über Menschen, die bedürftig sind, reden.
Wie wir in der ganzen Runde
das macht haben. Keiner.
Doch,
das unterstellen Sie ständig.
Nein,
das ist nicht in Ordnung.
Niemand macht das. Wenn Sie die Zeit jetzt nicht mit der Frage aufhalten, würde ich gerne den Gedanken beantworten.
Ja, weil wir lassen auch nicht Dinge so stehen.
Wir haben 1,7 Millionen ungefähr Menschen, die tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 800.000 davon übrigens langzeitarbeitslose Deutsche. Davon zwei Drittel.
Geht mir nicht um Ausländer oder sonst was. Deswegen.
Zwei Drittel davon haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Die kriegen sie mal einen Hilfsjob, aber nicht dauerhaft in Arbeit. Deshalb ist der Ansatz des Bürgergelds richtig, an dieser Stelle zu sagen, wir müssen die qualifizieren, die müssen Berufsabschluss nachholen. Und jetzt reden wir mal über die Geflüchteten. Ich habe vorhin gesagt, das ist im überwiegenden Teil mit der Fluchtmigration aus der Ukraine. Wir haben inzwischen 270.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit gebracht. Das reicht mir bei weitem nicht aus.
So.
Aber da müssen wir Hürden wegräumen. Das sind manchmal Sprachhürden, manchmal geht es bei Frauen um Kinderbetreuung. Mhm. Aber der Weg ist richtig. Und ein letzter Satz. Was das ist, ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben eine Grundsicherung. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Und im Gesetz steht in der Praxis auch.
Das ist aber das Gefühl, Herr Heil. Das wissen Sie. Deswegen sprechen Sie es ja an.
Meine Aufgabe ist nicht nur über Gefühle zu reden, sondern über die Faktenlage und auch über Gefühle. Aber die gefühlte Temperatur einfach alle in einem, das machen Sie nicht. Aber in dieser Debatte sich hinreißen zu lassen, da gibt es doch zwei Extreme. Da gibt es Leute, die wollen bedingungsloses Grundeinkommen. Dagegen bin ich. Denn Arbeit macht einen Unterschied. Und Arbeit hält unsere Gesellschaft zusammen. Ist mehr als Broterwerb.
Und warum haben Sie denn die Sanktionen so stark gelockert?
Es gibt andere, die halten sozusagen nur Druck für den richtigen Bereich. Ich bin auch dafür, dass man auf die richtigen Druck macht. Aber die wenigsten brauchen tatsächlich Sanktionen. Die meisten brauchen Hürden, die wir wegräumen, damit wir sie in Arbeit bringen. Das ist das Vernünftige.
Ich habe nur noch eine allerletzte Frage. Und das ist ehrlich gesagt mein Thema. Und ich will das auch noch mal ganz kurz klar machen. Mir geht es nicht um die Frage von Sanktionen und Druck machen und so weiter. Mein Thema ist doch, und da schließt sich sozusagen der Kreis, deswegen bin ich vorhin auf dieser Zahl so rumgeritten, wenn wir so viel Geld sozusagen in einen sehr großzügigen Sozialstaat geben, weil wir davon überzeugt sind, dass das richtig ist, auf der anderen Seite nur noch 50 Milliarden für echte Investitionen übrig sind, was für ein Land dieser Größe sehr wenig ist. Dann frage ich mich, ist nicht dann der Job gemacht, wenn wir das Verhältnis irgendwie umdrehen und sagen, wir investieren jetzt wirklich ernsthaft in die Kitas, die wir dringend brauchen. Wir investieren wirklich in den Wohnungsbau, damit die Facharbeiter, die jetzt möglicherweise arbeitslos werden, in Wolfsburg, vielleicht in München, sich dann irgendwann die Wohnung leisten können, die zum neuen Job passt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Wir sind mitten in einer gigantischen Transformation. Und ich frage mich, ob wir den Job, da würde ich gerne von Frau Höning noch mal eine Antwort haben, ob wir den Job gerade richtig erledigen.
Den Transformationsjob erledigen?
Ja, die Frage, wie dieses ganze Ding zusammensteht und die echten Investitionen in die Zukunft machen, statt sozusagen konsumtiv daran zu gehen.
Nein, offenkundig nicht, weil die ganzen Industrien, die transformieren, bauen zehntausende Arbeitsplätze ab. Ford, VW, ThyssenKrupp, oft aus eigener Schuld, aber eben auch wegen problematischer Rahmenbedingungen, Stichwort Energiepreise. Und wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit es 2030, 2040 hier nicht katastrophale Zustände gibt. Übrigens auch in der Pflege, wo wir die ganzen Fachkräfte brauchen. Und wir müssen Arbeit wieder lohnend machen. Darum muss das Bürgergeld reformiert werden. Wir müssen die Hürden, damit Ausländerbeschäftigung kommt, anders machen. Es kann nicht sein, dass die Ukrainer 104 Tage brauchen, damit eine Anerkennung der Berufsausbildung als Pflegekraft kommt.
All das meine ich.
Totales Bürokratieversagen.
Ja,
und das muss sich ändern, damit, wenn wir dem Arbeitsmarkt helfen, helfen wir dem Sozialsystem. Aber Ihr Bürgergeld hält die Menschen von der Arbeit ab.
Okay, dann würde letzte Replik, Herr.
Also über die Zielgenauigkeit des Sozialstaats muss man immer reden und auch was tun. Dafür bin ich. Nicht Gießkanne. Aber ich bin nicht dafür, dass wir drei große Aufgaben, die wir heute Abend alle besprochen haben, gegeneinander ausspielen. Wir müssen was tun für äußere Sicherheit. Wir müssen was für Investitionen in Industriearbeitsplätze tun, Stichwort Netzentgelte. Und wir müssen eine Rente sichern. Das gegeneinander auszuspielen, ich sage jetzt mal Rüstung für Rente, das würde diese Gesellschaft nicht aushalten. Das wäre auch ganz falsch, denn wir haben drei große Aufgaben miteinander. Doch, das passiert ja. Das hat Christian Lindner mit seinen Versuchen geführt. Und die Debatte heute hatte leider auch solche Züge.
Okay. Macht die SPD übrigens, ich kann es jetzt nicht lassen, macht die SPD auch. Also wenn man sozusagen im Grunde sagt, wenn ihr Milliarden in die Ukraine gebt, dann gibt es in Deutschland weniger Geld für Renten. Und das kann man nachgucken, das ist dokumentiert.
Das ist der Vorschlag von Herrn Lindner gewesen.
Okay, das lassen Sie so stehen, ja?
Ja, Sie können sich das Papier auf der FDP-Homepage angucken. Okay. Er wollte höhere Abschläge. Für mehr Investitionen
wenn man über Populismus spricht und mit dem Finger auf andere Leute zeigt, könnte es sein, dass der ein oder andere Finger auf einen zurückzeigt. Ich danke sehr herzlich.
Das gilt uns beide.
Okay. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.